dieses sogenannte Old Boy Network. Und da gibt es ja durchaus Diskussionen, dass Frauen ihr eigenes Netzwerk gründen sollten als ja so ein bisschen auch Gegenpart, um ihre eigenen Machtbeziehungen zu stärken. Und durchaus finden sie das in der Wirtschaft und Politik ja immer wieder, dass die Frauen sich auch miteinander vernetzen, um einfach da Gegenpole bilden zu können. Gleichwohl gibt es nicht so eine Ideologie des Frauenbundes.
In Deutschland verfestigte sich um 1900 eine Ideologie des Männerbundes, die persönliche Beziehungen unter Männern zum staatstragenden Prinzip erhob. Schon Aristoteles hatte gefordert, dass Männerfreundschaften die Basis einer Gesellschaft bilden sollten und nicht etwa die Familie bzw. die Ehe zwischen Mann und Frau, wie es dann das Christentum postulierte. Auch der Humanist Michel de Montaigne etwa pries um 1580 die Vorzüge platonischer Männerfreundschaften, weil sie im Vergleich zum schnell verglühenden Feuer heterosexueller Liebesbeziehungen deutlich mehr Stabilität, also Sicherheit, verhießen.
In der Freundschaft ist es überall verbreitete Wärme, im Übrigen gemäßigt und immer sich gleich. Eine Wärme, die anhält und nicht verfliegt, durchgängig lieblich und sanft schmelzend, die nichts Brennendes oder Stechendes bei sich führt.
Eine zwiegespaltene Welt. Hier das Frauliche, das Private, dort das öffentliche Leben. Ob sich die deutschen Wilhelms, Ottos und Friedriche ihrem neu entdeckten Geselligkeitstrieb folgend nun in Freikorps oder Burschenschaften zusammenschlossen, in ihren Bünden ging es immer um die Teilhabe an der Macht, erklärt der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit.
Und alle anderen, Frauen, Kinder, niedere Klassen, das Proletariat oder wer immer, soll unten sein und der Männerbund oben in Übereinstimmung mit dem Führer in Dominanz. Deswegen geht er da rein. Der in den Männerbund geht, gibt die eigene Individualität ab. Er will auch gar nicht mehr der Einzelne sein, der einzeln bestimmte Sachen denkt, sondern eben der generellen Linie des Bundes folgt. Und die ist Gesetz. Der Männerbund lässt nicht nur Regeln, sondern Gesetze. Und wer sich an dieses Gesetz nicht hält, also wer sich im Innern als Schwächling oder Memme oder sowas zeigt, wird ebenso gnadenlos bekämpft wie der äußere Feind.
Männer verschmelzen zu einem einzigen großen Truppenkörper. Kultur und Zivilisation sind die Produkte geistig-männlicher Befruchtung. So die Fantasien von Ideologen bündischen Denkens wie dem Philosophen Hans Blüher. Sein 1917 veröffentlichtes Hauptwerk handelt von der Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft.
So ist auch klargelegt, dass das, was letzten Endes und zwingend den Mann zum Manne drängt, genau dasselbe ist wie das, was ihn zum Weibe treibt, seine Sexualität. Liegt die Mannweibliche offen und unverleugnet da, so ist diese durch ein vielgestaltiges System psychischer Mechanismen verschüttet und zersprengt. Aber sie ist, und wäre sie nicht, so fiele noch am morgigen Tage der Menschenstaat auseinander.
Die Idee vom Männerbund entsteht als eine Art Schutzreaktion, sagt die Soziologin Sylka Scholz.
Und zwar in einer gesellschaftlichen Phase, die von enormen Umbrüchen gekennzeichnet ist. Industrialisierung, Urbanisierung sind da Stichworte, aber eben auch die erste Frauenbewegung. Und all diese Umbrüche haben dazu geführt, dass es eine sehr starke öffentliche Auseinandersetzung darum gab, was ist eigentlich der Platz der Frauen, was ist der Platz der Männer. Das hing damit zusammen, dass sie, das war ja auch die Zeit der ethnologischen Forschung, man hat dann in andere Gesellschaften geschaut und das Männerhaus gefunden. Und von diesen Studien ausgehend wurden dann Schriften publiziert, die den Staat als ein Männerbund überhaupt erst einmal als Ideengut produziert haben. Und an diesem Ideengut ist sich relativ viel orientiert worden.
Ob Wandervogelbewegung, Hitlerjugend oder Studentenverbindung, in der Regel schlossen und schließen sich junge und nicht alte Männer zu Lebensbünden zusammen. Aber vom Rausch rebellischer Selbstermächtigung zum Terror der eigenen Gesetzen folgt, ist es nicht besonders weit.
Der Männerbund in Aktion, der Soldatische, agiert in eigenem und aus eigenem Recht, wenn er ein Führer oder eine staatliche Organisation über sich hat, die all das, was er tut, erlaubt. Wenn Anklagen erhoben werden vor Gericht, dann ist niemand in diesen Bünden schuldig. Es war immer Befehl, es war immer eine übergeordnete Instanz. Kein Einzelner kann oder soll zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist auch eine der aggressiven Funktionen dieses Männerbundes nach innen, so wie die SS eben Selbstschutz heißt. Niemand kann angeklagt werden für das, was er tut. Ich habe das auch mal genannt, das ist der ersehnte Eintritt in göttliche Kriminalität. Unbestrafbar.
Der Männerbund, ein gefährlicher Traum, eine fatale Sehnsucht und ein hartnäckiger Mythos. Die Realität war und ist komplizierter.
Diese ganz klaren Zuschreibungsmerkmale, Freund-Feind-Schema und all diese Merkmale, die mit dem Männerbund einhergehen, hat es so in Reinkultur eigentlich nicht gegeben. Deshalb sprechen wir da auch von einem Mythos.